Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Gestern vor 100 Jahren wurde Ursula Wölfel in Hamborn bei Duisburg geboren. Noch heute sind einige ihrer Texte Schullektüre. In diesen Büchern für junge Leserinnen und Leser erinnern wir gleich an die bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin. Dann geht es um drei Kinderbücher aus den Niederlanden, die auf unterschiedliche Weise um das große Thema Liebe kreisen. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Beginnen wir mit einem Gedicht, das nicht ganz in die Jahreszeit passt, das aber typisch ist für Ursula Wölfel und das Erstklässlerinnen und Erstklässler in Nordrhein-Westfalen in der Adventszeit auswendig lernen.
Wenn Weihnachten ist. Wenn Weihnachten ist, was schenkst du mir dann? Einen Weihnachtsbaum, einen Hampelmann, ein wildes Pferd, das ich reiten kann und einen großen Wagen? Wenn Weihnachten ist, dann schenke ich dir ein weiß nicht was aus Goldpapier. Du sollst nicht so viel fragen.
Christina Pucciata las »Wenn Weihnachten ist« von Ursula Wölfel. In diesem Gedicht finde ich zwei für die Kinderliteratur von Ursula Wölfel typische Dinge, eine große Nähe zu ihrem Publikum, zur Welt und zu den Empfindungen von Kindern und eine kluge, freundliche Erwachsenenperspektive. Ursula Wölfel wurde am 16. September 1922 geboren, wuchs im Ruhrgebiet auf, studierte Germanistik, Geschichte, Philosophie und Psychologie. Ihre Tochter Bettina zog sie allein auf, da ihr Mann im Zweiten Weltkrieg fiel. Ursula Wölfel war einige Jahre in pädagogischen Berufen tätig, aber nachdem 1959 ihr erstes Kinderbuch »Fliegender Stern« erschienen war, blieb sie beim Schreiben. Für ihren Kinderroman »Feuerschuh und Windsandale« wurde sie 1962 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, dessen Sonderpreis sie dann 1991 erhielt, so wie viele andere Auszeichnungen auch. Ursula Wölfel starb 2014. Ihre Tochter Bettina Wölfel hat übrigens viele Geschichten ihrer Mutter illustriert. Ich habe mit der Programmleiterin beim Thienemann Verlag, Katharina Ebinger, über Ursula Wölfel gesprochen und sie gefragt: Frau Ebinger, die Pressemitteilung des Thienemann Verlags zum 100. Geburtstag nennt Ursula Wölfel eine der bekanntesten deutschen Kinderbuchautorinnen. Das kann man bei fast 8 Millionen weltweit verkauften Büchern wohl auch sagen. Was hat den Erfolg von Ursula Wölfels Büchern ausgemacht?
Ich glaube, dass sie damals also erstmal auch als Autorin aufgefallen ist. Auch war sie jemand, die mit den sehr realistischen und ja, sie hat einfach einen besonderen Ton, eine besondere Sprache gehabt. Und ich denke, in Verbindung mit den Stoffen, die sie bearbeitet hat, war das etwas, was einfach aufgefallen ist. Es war ja damals auch noch nicht so, dass 9000 Bücher im Jahr im Kinder- und Jugendbuch rausgekommen sind. Da konnte man auch besser auffallen, aber sie hat es auch verdient. Der Erfolg, den ihre Bücher dann hatten, erst im Hochverlag und dann später auch im Thienemann Verlag, der zeigt auch, dass sie da einen Nerv getroffen hat.
Man muss sich ja vor Augen führen, dass sie Kinder ernst nahm, lange bevor die 68er die Eltern vom Sockel stürzten. War Ursula Wölfel ihrer Zeit voraus?
Das finde ich schon. Und sie hat sich das ja auch bis ins hohe Alter erhalten. Also wenn man das Morgenkind anguckt, wie sie da immer noch die Perspektive vom Kleinkind einnehmen kann, das zwischen diesen ganzen Erwachsenenbeinen herumsteht. Das war ja damals einfach noch nicht üblich, dass man Kinder so ernst nahm und auch so genau ihre psychischen Befindlichkeiten beschrieben hat und auch aufgezeigt hat, was das Verhalten der Erwachsenen auch mit den Kindern macht.
Frau Ebinger, Sie haben vorhin gesagt, es waren die Stoffe unter anderem, die Ursula Wölfel bekannt gemacht haben. Was waren denn das für Stoffe?
Ja, also wenn ich so anschaue, mit was sie so losgelegt hat, eben wie der fliegende Stern, auch so eine Verteidigung quasi von Minderheiten. Also das hat sie ja hinterher auch in ihren Stoffen gemacht, zum Beispiel in Joschis Garten. Also sie hat immer Positionen eingenommen von Kindern, die in irgendeiner Form benachteiligt waren. Also beim fliegenden Stern sind es ja die Kinder der nordamerikanischen Ureinwohner, die um das Recht, Büffel zu jagen, kämpfen müssen und sich das auch wiederholen. Oder eben bei Joschis Garten ist es ein Junge, der ohne Vater aufwächst und der sich dann den Traum von seinem eigenen Garten erfüllt und da eben auch lernen muss, was geht und was nicht geht. Also diese Selbstwirksamkeit, möchte ich das mal nennen, die die Kinder erfahren in ihren Geschichten, das ist schon, was ich so in der Form in der realistischen Kinderliteratur ihrer Zeit nicht sehe.
Sie haben jetzt selber schon Fliegender Stern genannt, Frau Ebinger. Das ist ja eins der Bücher, die heute auch noch lieferbar sind. Das ist, wie ich finde, ja völlig auf der Höhe der Zeit. Also Ursula Wölfel erzählt da aus der Innensicht eines Stammes, dessen Lebensgrundlagen durch die weißen Siedler bedroht werden. Wie Sie schon gesagt haben, ein Buch voller Respekt für eine bedrohte Kultur, das zeitlos gültig ist. Das ist wirklich eigentlich erstaunlich in Ihrer Zeit.
Ja, und deswegen ist es ihr erfolgreichster Titel und seit einiger Zeit verkaufen wir es jetzt auch wieder bei Thienemann und ist einfach auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Titel, der immer noch in der Schule intensiv gelesen wird. Wir haben auch eine neue Unterrichtshilfe dazu herausgebracht, wo wir auch genau auf diese Thematik sehr stark eingehen, weil es natürlich wichtig ist, einen kultursensiblen Unterricht zu machen in dieser Zeit. Und auch dieses Buch hat natürlich Ansatzpunkte, wo man überlegen muss, würde man das heute noch so schreiben? Also auch die Rolle von Dr. Christoph, der den Kindern ja hilft. Andererseits muss man auch aufpassen, dass man ihn nicht wie so ein White Savior dann beschreibt. Er darf auf gar keinen Fall zum Helden werden. Helden dieser Geschichte sind eben Fliegender Stern und sein Freund. Also das muss immer ganz klar sein.
Im Klappentext heißt es, dass es um den Indianerjungen Fliegender Stern geht und das I-Wort fällt auch einige Male im Buch. Da zuckt man jetzt natürlich vor dem Hintergrund der Winnetou-Debatte der Bücher aus dem Ravensburger Verlag zusammen. Bleibt das Indianerwort in Fliegender Stern stehen oder gehen Sie da nochmal ran?
Es ist jetzt auch schon einige Zeit her, dass wir dieses Buch neu aufgelegt haben. Es war über viele, viele Jahre einfach nicht diese Sensibilität für diesen Ausdruck so hoch, wie das zurzeit ist. Das ist natürlich etwas, worüber man nachdenken muss. Das muss man sehen.
Jetzt könnten wir noch über den zweiten Kinderroman sprechen, Feuerschuh und Windsandale, der bei Thienemann auch lieferbar ist. Das ist ja wahrscheinlich das bekannteste Kinderbuch von Ursula Wölfel. Darin geht es um den fast 7-jährigen, etwas dicklichen Tim, der in den Ferien mit seinem Vater auf Wanderschaft geht. Was denken Sie denn, warum dieses Buch so ein Klassiker wurde?
Auch das Buch haben wir ja neu herausgebracht. Was daran schön gezeichnet ist, ist wie immer, also diese Familienbeziehungen, erstmal die Enttäuschung von dem Jungen, der auch damit fertig werden muss, dass er in einer sehr, sehr armen Familie groß wird und sich dann ein wenig dazu zwingen muss, sich über die Geschenke zu freuen, die alle selber gemacht sind. Und das Thema Mobbing, das ist ja ein ganz, ganz zeitloses Thema und wie er damit umgeht und wie ihm der Vater auch da eine Brücke schlägt, auch damit umzugehen, indem er ihn eben auf diese Reise mitnimmt und sie zusammen diese Erfahrung machen. Das ist so schön gelöst und da können sich, glaube ich, sehr viele Kinder mit identifizieren.
Jetzt ist im Thienemann Verlag außer den beiden Kinderromanen, über die wir schon sprachen, noch ein Sammelband erschienen, das große Geschichtenbuch zum Lachen und Staunen mit insgesamt 140 Geschichten, illustriert von Bettina Wölfel, der Tochter von Ursula Wölfel. Eine dieser Geschichten war sogar bisher noch nicht veröffentlicht. Frau Ebinger, welche Geschichten haben Sie in diesem Band versammelt?
Also die bekanntesten Geschichten eigentlich, die bei uns erschienen sind. Also es gibt natürlich auch noch die Grauen und die Grünen Felder, die im Anrich Verlag, im Verlag des Schwiegersohns von Ursula Wölfel erschienen sind, die ja auch noch mal viel, viel radikaler sind und auch noch viel weniger heile Welt sind und sehr vieles thematisieren, was einfach problematisch auch sein kann im menschlichen Miteinander. Ja, und diese Geschichten hier, die sind ja eher heiter. Also es sind die winzigen Geschichten, die Suppengeschichten, die Lachgeschichten und die verrückten Geschichten. Und das sind ja die absoluten Klassiker, die auch in den Kindergärten rauf und runter gelesen wurden, in vielen auch immer noch gelesen werden. Und es sind Geschichten, die sehr viel mit verkehrter Welt spielen. Ursula Wölfel ist eine Meisterin in der verkehrten Welt und das ist lustig, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, wenn ein Mädchen auf einmal nur noch rückwärts gehen will, weil ihr das Vorwärtsgehen einfach zu langweilig erscheint. Und so ist das in ganz, ganz vielen Geschichten, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird und man dadurch auch Erkenntnisse über die Welt hat oder einfach lachen muss. Und das macht das Leben eben auch weniger langweilig. So ist es eben auch bei dem Weihnachtsgedicht, dass es einfach langweilig ist, wenn das Kind schon vorher weiß, was es zu Weihnachten bekommt. Ursula Wölfel möchte immer den Raum ganz weit aufmachen für Überraschung, für das Geheimnis. Eben nicht für materialistische Geschenke, sondern für etwas, was eben über die Welt der Tische und Bänke hinausgeht, ja, was einfach besonders ist.
Jetzt haben Sie, Frau Ebinger, sich so begeistert über Ursula Wölfel geäußert. Und ich habe eingangs gesagt, sie gilt als eine der bekanntesten deutschen Kinderbuchautorinnen. Dann, im Verhältnis dazu, erstaunt es ja jetzt doch, dass es bei Thienemann nur noch diese drei Bücher gibt, also die zwei Kinderromane und den Sammelband. Was ist denn zum Beispiel mit den Gedichten oder eben den etwas weniger harmonischen Jugendromanen?
Also wir haben ja immer wieder Neuauflagen von ihren Titeln probiert und auch der ehemalige Lektor, der ihr sehr freundschaftlich verbunden war, der Stefan Wendel, hat sich sehr um das Werk auch bemüht. Und was wir einfach feststellen mussten, sehr viele Bücher, damit haben wir einfach unser Publikum nicht mehr erreicht. Es ist schon so, die Stärke von Ursula Wölfel ist teilweise auch ein bisschen eine Schwäche von Ursula Wölfel, weil sie so nah an den realistischen Verhältnissen, so nah an den Kindern in der Zeit manchmal bleibt, dass manche Stoffe doch etwas aus der Zeit gefallen scheinen und das Publikum wohl auch merkt. Also das gilt für mich eben nicht für die Vorlesegeschichten, es gilt nicht für den fliegenden Stern und es gilt trotz aller Zeitgebundenheit für mich auch nicht für Feuerschuh und Windsandale. Aber Joschis Garten oder Julius, das sind Titel, die kann man heute so, glaube ich, nicht mehr erfolgreich machen. Man produziert natürlich auch eine Erwartungshaltung, wenn Kinder oder Familien diese Sachen kennen von Ursula Wölfel und würden dann eben auch andere Sachen kaufen, die dann aber eben sie vielleicht nicht so ansprechen. Also wir sind eigentlich ganz froh mit dieser Auswahl, die wir getroffen haben, auch wenn Ein Haus für alle zum Beispiel ein ganz, ganz fantastisches Buch ist über diese Aktion T4, also diese systematische Massenmord an den vielen Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen und der Robby eine wunderbare Figur ist. Aber wie gesagt, das haben wir auch neu aufgelegt und die Resonanz war eben sehr, sehr gering, ja.
Frau Ebinger, wie sind denn Sie persönlich mit Ursula Wölfels Texten in Berührung gekommen? In der Schule auch schon?
Also ich muss sagen, ich kannte Ursula Wölfel überhaupt nicht. Leider. Also ich bin mit den Preußler und Ende-Klassikern aufgewachsen und das war eine echte Entdeckung für mich. Wie ich dann 2001 zu Thienemann kam, war ich ja für Gabriel verantwortlich und dort habe ich dann einen Text von ihr entdeckt, das schönste Martinslicht. Das war auch leider mein einziger persönlicher Kontakt mit ihr. Das war eine kleine Geschichte, die es noch nicht illustriert gab. Und ich hatte dann die Idee, dass man daraus doch ein wunderbares Martinsbilderbuch machen könnte. Und diese Begegnung mit Ursula Wölfel war für mich auch eine ganz besondere. Da hat sie am Telefon dann gesagt, ach, diese kleine Geschichte. Ja, ich glaube, das war sehr typisch für sie. Sie war extrem bescheiden und geerdet. Ja, und auch diese ganze Menschenfreundlichkeit, auch sie kannte mich gar nicht, also diese Offenheit, mit der sie mir auch dann begegnet ist in der Zusammenarbeit, das ist, glaube ich, sehr, sehr typisch für sie gewesen. Also Stefan Wendel hat auch von ihr erzählt, also sie war wohl so ein sehr zufriedener, fröhlicher Mensch. Sie hatte zwar sehr starke Meinungen, das merkt man ihren Büchern ja auch an und geht da keinem Problem so richtig aus dem Weg, aber als Mensch war sie sehr, sehr zugewandt.
Katharina Ebinger, Programmleiterin beim Thienemann Verlag, erinnerte an Ursula Wölfel. Bei Thienemann sind die Kinderromane Feuerschuh und Windsandale und Fliegender Stern lieferbar und das große Geschichtenbuch zum Lachen und Staunen. Die Literatur von Ursula Wölfel, die hat durchaus was von den Büchern, um die es jetzt geht. Die niederländische Kinder- und Jugendliteratur wird bei uns nicht ohne Grund viel gelesen. Irgendwie hat man da immer das Gefühl, etwas ist ein bisschen anders, so wie bei vielen schwedischen Kinderbüchern ja auch. Die jungen Menschen in niederländischen Kinderbüchern wirken oft besonders frei, widerspenstig. Sie lösen ihre Probleme auf unorthodoxe Art mit Courage und Pfiffigkeit. Die Autorin Annie M. G. Schmidt gilt als Urmutter der Freigeister in der niederländischen Kinderliteratur. Ihr sind Guus Keuja, Joke van Leeuwen, Edward van de Vendel, Anna Wolz und viele andere nachgefolgt. Sigi Solz hat nun drei aktuelle niederländische Kinderbücher ausgewählt, die von verschiedenen Facetten von Liebe erzählen und dazu ganz besonders gestaltet sind. Er beginnt mit einem Gedicht von Milja Prachmann.
Ich habe einen Traum. Papa atmet Wellen ein und aus, immerfort. Mein stiller Ozean, der schönste Ort.
Einblick in den Kosmos, der sich Liebe nennt. Aus der Sicht von Kindern, besonders von kleinen Kindern.
Wenn ich die Augen schließe, sind wir eins und schaukeln sachte hin und her. Bauch an Bauch, dann wachse ich auch, bis ich groß bin wie ein Weltenmeer.
Blicke auf die Sonnenseite eines Universums, das auch in der Kinder- und Jugendliteratur tausendfach besungen und beklagt wird. In den hier vorgestellten Büchern geht es um allererste Liebe von Kindern zu Mama und Papa, um Urvertrauen, um die ersten flirrenden Gefühle im Bauch, um Fürsorge, um Zärtlichkeit, um Nähe und Geborgenheit. Aber auch um die Zerbrechlichkeit von Gefühlen und von Zuneigung. Man könnte die Betrachtungen von zwei Autorinnen und einem Autor mit den Titeln versehen: So könnte es anfangen, so könnte es weitergehen und so sollte es sein. Das eben gehörte Gedicht passt gut in die Abteilung »So sollte es sein« und stammt aus dem lyrischen Bilderbuch »Zusammen« der Dichterin und Illustratorin Milja Brachmann. Sie gesellt jedem ihrer Gedichte, übersetzt von Eva Schweikart, ein Pärchen freundlich kolorierter tierischer Geschöpfe zu, als seien sie Lebewesen, zu denen man sofort Vertrauen fassen könnte. Bei »Ich habe einen Traum« liegt ein Pinguinkind selig mit geschlossenen Augen auf dem Bauch seines schlafenden Pinguinpapas. Auf einem anderen kuscheln zwei hübsch gemusterte Eulen im Geäst eines Baumes. Oder zwei Nilpferde reiben ihre Nasen beim Tête-à-Tête in der Badewanne zärtlich aneinander. Milja Brachmanns Büchlein könnte als Klammer dienen zwischen der überaus hoffnungsvollen Erzählung »Robin ist verliebt« von Schurt Käuber und der lust- und liebevoll provokanten lyrischen Betrachtung der Trennungserfahrungen von Kindern durch die Autorin Bette Westerau mit Illustrationen von Sylvia Wewe.
So könnte es anfangen.
Robin wacht auf. Draußen ist es schon hell. Die Vögel singen, als würden sie gekitzelt. Heute ist etwas Feines. Was war es gleich wieder?
Schon nach den ersten Zeilen dieser Geschichte würde man als erwachsener Leser gerne schrumpfen. Schrumpfen auf Gemüt, Verstand und Weltvertrauen des kleinen Helden Robin, 5 Jahre alt. Man möchte mit ihm aufwachen an einem Frühlingssonntagmorgen, wenn die Vögel schon tirillieren und einen die ersten Sonnenstrahlen in der Nase kitzeln. Der Tag ist jung und verspricht 1000 neue Abenteuer. Fast glaubt man, die frische Luft des Morgens zu atmen, in der Erzählung »Robin ist verliebt« des Niederländers Schurt Käuber. Das, was auf den ersten Blick vielleicht wie eine naive, romantisierende Geschichte erscheint, ist etwas anderes. Eine Erzählung aus der Weltsicht eines kleinen Kindes, ebenfalls einfühlsam übersetzt von Eva Schweigert, eines Kindes, das in einem fürsorglichen und liebevollen Milieu aufwächst mit Mama, Papa und Baby Suse, die Robin immer in den Bauch pieksen kann.
Bis sie 1000 Jahre alt ist, weil ich dann nämlich schon älter als 1000 bin.
Natürlich verspricht der Junge, dass er das nur ganz sachte tun wird. Was Robins Universum bestimmt, machen Marije Tollmanns Illustrationen kongenial sichtbar, voller Fantasie, voller Farbe und Freundlichkeit auf den Punkt gebrachte Szenen, die federleichten Karikaturen ähneln. Es wimmelt in den Bildern von Herzchen, denn Robin und die Liebe, das ist ein ganz besonderes Kapitel. Es gibt ja um ihn herum so viele liebenswerte Geschöpfe. Frau Tienicke, die Erzieherin, die Uroma, genannt Öhmchen, und selbstverständlich die Kindergartenfreundin Nelly. Jedenfalls, bis sie sagt, er sei ein Blödhammel, weil verliebte Leute sich heiraten wollen und Robin doch keine alte Oma heiraten könne. Aber da ist ja noch Sophie aus der ersten Klasse, die schon mal Schneewittchen gespielt hat. Sie lächelt Robin immer an, bis seine Beine weich werden.
Er fühlt sich schlapprig. Schlapprig wie Joghurt, schlapprig wie Milch, noch schlappriger Wasser. Wie eine Pfütze Wasser auf dem Platz vor dem Rathaus. So kommt Robin sich vor. Und die warme Sonne scheint auf das Wasser und das Wasser wird zu einer Wolke. Die Wolke Robin steigt langsam auf und schwebt über dem Dorf dahin.
Und schon kommt Sophie auf einer Wolke auf ihn zugeflogen durch das Himmelsblau. Ja, Robin liebt Sophie und Wolken und Evi aus dem Kindergarten, deren Papa schon tot ist. Und natürlich liebt er die 100 und noch mehr Mädchen am Strand. Eines schöner als das andere. Robins Herz ist einfach riesengroß und seine Neugier aufs Leben genauso. Da die Tage ja nicht nur aus frühlingsfrischen Sonntagmorgen und heftigen Verliebungen bestehen, wird der kleine Mann auch mit traurigen Seiten des Lebens konfrontiert, zum Beispiel mit Öhmchens Tod. Aber die tröstlichen Worte und Gesten von Mama, Papa und Opa mindern den Schmerz und die Angst. Sie betten das Kind ein in ein Nest aus Geborgenheit, Vertrauen und Zuversicht. Autor und Illustratorin spinnen diesen Schutzraum wie eine Art luftigen Kokon um den kleinen Helden herum. Nicht verniedlichend oder pädagogisch überhöht, sondern mit unaufgeregt freundlichen und verständlichen Worten, die Kinder erfreuen und erwachsenen Menschen zwischen den Zeilen mitteilen, so soll es sein, so kann es sein, aber natürlich ist das nur ein Teil der Wahrheit.
So könnte es weitergehen.
Sehe ich dich, schlägt mein Herz plötzlich schneller. Sehe ich dich, trifft es mich wie ein Hieb. Sehe ich dich, hab ich zittrige Knie. Sehe ich dich, wird mein Hirn wie ein Sieb.
So beginnt Bette Westerers und Sylvia Wefes spektakuläres Bilderbuch Auseinander. Man könnte nach dem ersten Gedicht mit dem Titel »Ob ich mich traue« und dem quer über die Seiten fliegenden langen Pfeil, der durch die Herzen zweier junger Menschen schießt, man könnte glauben, zumindest der Anfang dürfte gut enden.
Ob ich mich traue? Es tue zum Schluss? Ich gehe auf dich zu, gebe dir einen Kuss.
Das könnte so weitergehen. Söhnchen möchte Mama heiraten, Töchterchen den Opa, etwa wie bei Robin, in dessen riesengroßem Herz ja für viele liebe Menschen Platz ist. Aber es gibt eben auch all die Robins und Sophies, denen ein Nest aus Geborgenheit und Vertrauen fehlt und die sich über das Gebaren ihrer Eltern wundern, ärgern oder gar daran zu verzweifeln drohen.
Mein Vater ist ein Lieber, meine Mutter ist ein Schatz. Aber dass die zwei zusammen, ich sag's in einem Satz, das kann ich nicht verstehen, es tut mir wirklich leid. Sie haben keinerlei Gemeinsamkeit, außer mir.
In 44 Gedichten eröffnet sich ein ganzer Kosmos von Szenen aus gescheiterten Familienleben, betrachtet mit den staunenden, offenen Augen von Kindern, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Die Bild- und Wortspielereien wirken dabei fast wie zu Bildern geronnene Jazz-Collagen. So bunt und schräg und komisch, dass sie über die Seiten tanzen und fliegen und schweben. Von Sylvia Wefe gestrichelt, getuscht, gemalt und aus vielen Rahmen fallend. Zum Beispiel aus dem Rahmen der üblichen Seitenbindung. Fast immer läuft in dieser sogenannten japanischen Bindung auf den rechten Seiten außen ein illustratives Element weiter. Der rechte Falz ist nicht beschnitten, sodass Bild und Schriften auf die nächste Seite durchlaufen. Die Buchgestalter Hans und Sabine Bockting wollten damit die Spannung zwischen Liebe, Trennung und sich wiederfinden greifbar machen. In den Figurenkarikaturen erkennt man unschwer Geschöpfe aus dem wahren Leben mit all ihren Macken, Tagträumen, Fantasien, Irrungen und Wirrungen. Und Rolf Erdorfs Übertragungen der Gedichte ins Deutsche tanzen im Reigen der Bilder mit.
Oma 1 hat rote Haare, Oma 2, die tanzt Ballett, Oma 3 raucht gern Zigarre, Oma 4...
Mal will ich gern bei Mama sein, doch lass ich Papa dann allein. Nie freue ich mich, wo ich auch bin. Verlasse ich doch mal sie, mal ihn.
Auseinander von Bette Westerer und Sylvia Wefe ist sozusagen die Komplementärfarbe zur fürsorglichen Welt des kleinen Robin und zu den poetischen Gefühlslandschaften in Milja Brachmanns zusammen.
Schlaf schön, mein Schatz. Ich mummle dich warm ein. Sag gute Nacht zum Mond, der schaut gerade zum Fenster rein. Den Wecker müssen wir nicht stellen. Das kleine Licht schalt ich dir ein. Es soll dir leuchten durch die Nacht und Hüter deiner Träume sein.
Brummelt Milja Brachmanns Gepaartenmama ihre Kleinen in den Schlaf und mummelt sich dabei gleich selbst mit ein. Wie schon bei Schurt Käubers »Robin ist verliebt« erscheinen auch hier, von außen betrachtet, die Botschaften manchmal vielleicht zu naiv und zu romantisierend. Sie sind jedoch für das Wohl eines Kindes genauso bedeutsam wie die in den dunkleren Nischen des Familienlebens gesammelten Augenblickseindrücke. Jedes der drei Bücher spendet Trost und leuchtet auf seine Weise einen wichtigen Teil des Kinderlebens in einer Familie aus. Wie es sein könnte, wie es sein sollte und wie es ist.
Sigi Seuss besprach drei niederländische Kinderbücher von Milja Brachmann, Schurt Käuper, Bette Westerer und Sylvia Wefe. Seine Rezension und die genauen Buchangaben finden Sie auf unserer Sendungsseite im Netz unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Und das war's für heute von uns. Gleich im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Im Studio war Dina Netz. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Wochenende.